Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Krisen fördern die Suche nach Sinn. Das ist eine dieser Binsenweisheiten, die aber durch alle Untersuchungen bestätigt werden. Das heißt aber umgedreht auch, wer auf der Suche nach Sinn ist, wer vielleicht neue, grundlegende Orientierungen im Leben braucht, ist oft auch in einer verletzlichen Situation. Krisen machen offen für Neues, aber sie machen eben auch anfällig für schlechte Entscheidungen und für Versprechen von dubiosen Sinnanbietern. Für das, was daraus folgen kann, hat Sarah Pohl einen tollen Ausdruck gefunden. Spiritueller Schiffbruch. Sarah Pohl leitet die zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen in Baden-Württemberg. Und mit ihr möchte ich jetzt sprechen über eben spirituellen Schiffbruch und über die Gefahren, aber auch die Chancen bei der Sinnsuche. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wie erleben Sie das denn in Ihrer Beratungsstelle, Frau Pohl? Ist Sinnsuche eher eine Chance oder eher eine Gefahr?
In unserer Beratungsstelle rufen vor allem Menschen an, für die Sinnsuche zum Schiffsbruch geworden ist. Sonst würden sie sicher keine Beratung suchen. Also wir bekommen tatsächlich eher so eine etwas defizitorientierte Perspektive mit von Menschen, die eben auf dem Markt der Sinnanbieter an Menschen geraten sind, die ihnen nicht gut taten, an Angebote konsumiert haben, die in Abhängigkeiten geführt haben und so weiter. Aber ich denke, die ganzen Menschen, die sich nicht bei uns melden, erleben sicherlich auch da für sich Sinn und Ressource drin. Nur eben meine Perspektive ist durch die Arbeit etwas defizitorientiert.
Ein zentraler Begriff sowohl bei den Verheißungen als auch vielleicht bei den Gefahren ist die Spiritualität. Sinnsuchende suchen Spiritualität. Warum ist gerade das so ein anziehendes Versprechen?
Spiritualität ist ein Modewort, würde ich sagen, in unserer Zeit geworden. Eigentlich ein Stück weit auch ein etwas schwammiger Begriff. Unter Spiritualität stellen sich Menschen jeweils unterschiedliche Dinge vor. Spiritualität zielt im Gegensatz zur Religion sehr viel stärker auf einer individuellen Ebene an, also auf einer ganz persönlichen Ebene. Spiritualität kann sich jeder selber, ganz im Sinne von einer Patchwork-Religion, zusammenbauen. Spiritualität heutzutage zumindest ist sehr stark erlebnis- und auch eventbezogen. Also hat so einen Erlebnistouch und ist auch, würde ich sagen, stark vereinnahmt von dieser Wellness-Industrie, die zum ganzen spirituellen Trends auch nochmal kräftig Aufschub verliehen hat.
Das heißt, es ist weniger dogmatisch als Religion und klingt wahrscheinlich aber auch weniger leidend und anstrengend als Therapie, oder?
Ja, eine Spiritualität kann sozusagen jeder für sich haben. Religion ist eher was Übergreifendes, was Institutionsbezogeneres, würde ich sagen. Also Religion hängt immer mit einer bestimmten Institution zusammen. Spiritualität kann ich für mich selber entdecken, erleben, mir selber zusammensuchen. Und natürlich in manchen Fällen, so wie Sie es auch gerade gesagt haben, passiert auch so eine Spiritualisierung von psychischen Krisen zum Beispiel. Also das erleben wir immer mal wieder auf diesem ganzen Markt.
Sie richten sich mit Ihrer Arbeit an spirituelle Endverbraucher. Das ist noch so ein schöner Begriff. Sie machen also sozusagen eine Art spirituelle Verbraucherberatung. Vor 20 Jahren hätte das noch Sekteninformation geheißen und einen warnenden Unterton gehabt. Was hat sich da verändert?
Ich denke, so auf diesem spirituellen Markt hat sich jede Menge verändert. Wir erleben eine sehr viel stärkere Individualisierung. Und ja, mittlerweile gibt es auch Studien, die darauf hinweisen, dass im Prinzip jeder siebte Deutsche sich als Sinnsucher, als spiritueller Sinnsucher bezeichnen würde. Also viele Menschen sind spirituelle Wanderer, sind da am Gucken, für sich Angebote ausloten. Und es ist gar nicht mehr so wie damals, dass so eine enge Anbindung an Gruppierungen so in ist, sondern Menschen sehr viel stärker eben individualisiert sich ihre DIY-Religion selber machen, ihren DIY-Glauben selber entwerfen. Und ich würde mal sagen, das ist schon so ein Prozess, den wir ja hier gut beobachten können, ist ein Stück weit ja diese Subjektivierung, die hier am Laufen ist. Und wir sehen analog dazu, finde ich, auch einen Markt, der genau diese Bedürfnisse ja auch bedient. Also Spiritualität ist längst zu einem Konsumgut geworden, wird vermarktet, wird verkauft und hat sich auch ein Stück weit, finde ich, in der Erscheinungsform an die Schnelllebigkeit zum Beispiel unserer Zeit angepasst. Also es gibt da so, würde ich sagen, in manchen Teilen so eine regelrechte To-Go-Mentalität auf dem spirituellen Markt. Also man möchte schnell konsumieren, es soll nicht wehtun. Es soll erfahrungsbezogen sein. Also was sozusagen sind neue Phänomene, mit denen wir es hier zu tun haben.
Das heißt, was früher der bärtige Guru mit der Gebetskette war, das ist heute der durchgestylte Life-Coach mit den smarten Verbrechen fürs erfolgreiche Leben. Kann man da überhaupt noch fragen, ob das wirklich echte Spiritualität ist oder ist das eine ganz falsche Frage, die gar nicht in dieses Markt- und individuelle Sinnsuche-Geschehen hineinpasst?
Ich glaube, ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt jemand ein Siegel gebe, echt oder unecht. Das ist schwer zu beurteilen. Aber ich denke, Vermarktung spielt einfach mit eine wichtige Rolle und macht es zunehmend schwerer für den Endverbraucher auch zu unterscheiden. Worum geht es dem Anbieter wirklich? Und das macht es auch für uns als Professionelle manchmal wirklich schwer zu unterscheiden. Meint er es jetzt wirklich ernst? Es steckt da eine echte Motivation dahinter. Und ich glaube, darum geht es viel weniger, sondern es geht da eher auch noch darum, Menschen vielleicht auch so ein bisschen zu unterstützen, zu gucken, was passt zu mir, was liefert eine gute Passung, wonach suche ich eigentlich und passt dieses Angebot wirklich oder müsste ich vielleicht nochmal woanders hingucken?
Ist dann inhaltlich relativ egal, was dann angeboten wird? Also ist es wurscht, ob jemand Edelsteintherapie oder Aura lesen oder Karten legen oder Glückscoaching macht? Hauptsache, es passt zur jeweiligen Lebenssituation?
Ich würde sagen, das ist nicht so ganz egal, sondern von diesen Inhalten her, da können sich ja auch immer wieder Risiken ergeben und Konzepte eben doch nicht so wirklich gut passend sein oder es kann schnell passieren, dass eben zum Beispiel eine psychische Krise spiritualisiert wird. Oft ist ja eine Krisensituation ein Anlass, sich auf die Suche zu machen, weil es einem nicht gut geht, weil man irgendwie nochmal nach Sinn sucht. Und genau aus diesen Krisen raus kann Spiritualität eine Chance sein, kann aber genauso Risiko sein, eben weil zum Beispiel in solchen Zeiten eine hohe Vulnerabilität da ist, Abhängigkeit entstehen kann und Menschen vielleicht in diesen Zeiten noch schwieriger unterscheiden können, tut mir das jetzt wirklich gut, dieses Angebot, wo ich da gebucht habe. Oft ist es auf den ersten Blick so ein Stück weit recht harmlos und wellnessorientiert, tut nicht besonders weh, manchmal verhindert aber gerade diese Wellnessorientierung auch eine wirkliche Weiterentwicklung mit Themen, die vielleicht auch dran wären, mal ein bisschen genauer anzugucken, vielleicht auch mit einer psychologischen Unterstützung.
Es ist natürlich die Frage, wie man dann unterscheidet, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Sie haben ein Buch für Menschen in Sinnnot und für ihre Angehörigen geschrieben. Das heißt eben spiritueller Schiffbruch und eines der wenigen wirklich handfesten inhaltlichen Kriterien, bei denen Warnzeichen läuten sollten, finde ich darin, ist, wenn eine Gruppe ihre Mitglieder konsequent von der Gesellschaft abschließt, wenn sie also den Kontakt nach außen verbietet. Gibt es weitere Zeichen, bei denen man hellhörig werden sollte?
Also ich würde sagen, es gibt durchaus weitere Risikofaktoren. Einmal haben wir so gruppenbezogene Risikofaktoren, dass eben Gruppierungen eben Abhängigkeiten begünstigen, aber dass zum Beispiel auch ja ein hoher Spendendruck besteht oder eine gewisse demokratiefeindliche Richtung in Gruppierungen reinkommt. Schwarz-Weiß-Denken ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass Schwarz-Weiß-Denken von Gruppierungen oder Anbietern gefördert wird. Das tut meistens kurzfristig vielleicht mal entlasten, weil die Welt ein bisschen einfacher ist, aber langfristig ist es nicht so wirklich günstig, um wirklich so multiperspektivisch unterwegs zu sein. Ja, Abhängigkeiten zu bestimmten Gurus erleben wir immer wieder, zu bestimmten Anbietern, ein Suchtverhalten zum Teil, also dass Menschen wirklich ohne ihren Wahrsager oder ohne irgendwelche esoterische Produkte nicht mehr zurechtkommen. Auch das tritt immer häufiger auf und wurde, finde ich, noch nicht wirklich viel thematisiert jetzt.
Religionsfreiheit kann auch heißen, dass jemand von dieser Freiheit keinen Gebrauch machen will und sich zum Beispiel ganz freiwillig strengsten Regeln unterwirft. Das ist so einer Ihrer Merksätze aus dem Buch, die ich theoretisch ganz richtig finde und die praktisch, finde ich, aber doch sehr unangenehm werden können. Denn was mache ich denn, wenn mein Vater zum Beispiel einen latent rechtsextremen Verschwörungsglauben auf einmal hat oder meine Freundin Tausende von Euro zu irgendeinem Meditationscoach trägt?
Ja, es bedeutet nicht, dass man nichts tun sollte und kann. Aber das schreibe ich in meinem Buch auch so ein bisschen. Es kommt darauf an, nochmal sich klarzumachen, in welcher Phase zum Beispiel steckt er gerade. Hat er das Angebot oder diese Philosophie gerade ganz neu für sich entdeckt, dann ist es oft sehr, sehr schwer, mit Kritik an den Rand zu kommen. Ich nenne das manchmal so ein bisschen Rummel- und Julia-Effekt. Wenn jemand frisch verliebt ist, dann möchte der keine Kritik über seinen neuen Partner hören. Und wenn jemand ganz frisch ein Angebot für sich entdeckt hat, tut sich das Umfeld oft sehr schwer, da mit Kritik zu landen. Und meistens treibt eine Kritik auch noch stärker in die Arme der anderen Philosophie, des anderen Anbieters. Deswegen macht es Sinn, also ein bisschen auch wie bei frisch Verliebten, ein bisschen zu warten und zu sagen, nach ein paar Monaten eine Kritik zu platzieren, ist oft viel wirkungsvoller. dann, wenn der andere so auch ein bisschen selber einen realistischeren Blick vielleicht wieder bekommen hat auf seine Haltung, auf das Angebot, das er da macht, wenn er selber schon ein bisschen gemerkt hat, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, dann ist es sehr viel sinnvoller, ins Gespräch zu gehen. Das bedeutet aber nicht die erste Zeit einfach nichts zu tun, sondern sinnvoll ist es da, in Kontakt zu bleiben vor allem. Aber eben weniger Konfrontation, eher so ein bisschen auf versuchen auch zu verstehen, was macht dieses Angebot für den gerade so attraktiv, welche Bedürfnisse stecken vielleicht dahinter, welche Wünsche stecken dahinter, die er sich dadurch erfüllt. Oft ist das ein sehr viel erfolgsversprechenderer Weg, wie in eine verurteilende Haltung reinzurutschen oder in dem anderen das ausreden zu wollen.
Seit 2 Jahren leben wir mit Corona. Hat sich in der Pandemie das Sinnsuchen und das Sinnfinden verändert oder ist das einfach nur jetzt gerade die aktuelle Form der Krise, die eben Sinnsuche anstiftet?
Aus der Resilienzforschung weiß man, dass Menschen, die einen Sinn in einer Krise oder in schwierigen Umständen für sich entdecken können, sowas leichter, eine Krise leichter handhaben können, leichter aushalten können. Nietzsche hat mal gesagt, wer einen Warum hat, erträgt fast jedes Wie. Also das erklärt nochmal, finde ich, ganz gut, warum Krisenzeiten einfach Sinn Angeboten Vorschub leisten. Und wir haben das tatsächlich wirklich stark erlebt, dass zum Beispiel Coaching-Angebote in der Krisenzeit jetzt wirklich nochmal sehr viel Aufschwung erlebt hatten, eben aber auch dieser Verschwörungsglaube oder verschiedene Gruppierungen, die einfache Erklärungen für dieses sehr komplexe Weltgeschehen, das wir gerade haben, angeboten haben.
Warum spiritueller Schiffbruch also nicht unbedingt eine Katastrophe sein muss, darüber sprach ich mit der Pädagogin und Psychologin Sarah Pohl. Sie leitet die zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen in Baden-Württemberg, kurz ZEBRA. Die Beratungsstelle gibt es seit 2 Jahren. Vielen Dank, Frau Pohl.
Vielen Dank auch Ihnen.
Sarah Pohl hat ihre Erfahrungen zusammengefasst unter dem Titel Spiritueller Schiffbruch, sich selbst und anderen in Sinnnot helfen. Das Buch ist erschienen bei Fantenhoek und Ruprecht. 155 Seiten kosten 20 €.